Radio Island.
Radio Island begrüßt euch zur 66. Sendung hier an diesem wunderschönen Sonntagnachmittag auf Radio Blau. Für alle die, die gerade mit ihren Folgen des Wochenendes zu kämpfen haben, sei es durch verzweifelte Wahlversuche oder durch durchtanzte Nächte, haben wir ganz zur Entspannung für euch heute zwei Beiträge vorbereitet. Zum einen beschäftigen wir uns aus aktuellem Anlass mit den Feierlichkeiten rund um die Gründung der Bundesrepublik Deutschlands vor 60 und der sogenannten Wende vor 20 Jahren. In Leipzig hat sich ein Bündnis aus verschiedenen antifaschistischen Gruppen und Initiativen formiert, um mit zahlreichen Aktionen Kritik an diesem für die nationale Identität anscheinend so wichtigen Jubiläen zu üben. In einem Interview mit Vertreterinnen der Leipziger Antifa bringen wir euch die zentralen Punkte näher. Doch vorerst haben wir für euch noch einen Beitrag, der sich mit der Absageagentur beschäftigt. Wenn ihr mal wieder droht, in eine tiefe Depression zu verfallen, nur weil das Arbeitsamt euch zur Weißglut treibt, dann wird euch vielleicht dort geholfen.
Du kennst das. Mittwochmorgens am Küchentisch. Auf dich wartet eine lange Wartezeit bei der Arbeitsagentur, wo du deinen Hartz-IV-Antrag zu stellen hast. Davor noch schnell einen Blick auf die Stellenanzeigen in der FAZ.
Gesucht wird Praktikant, männlich-weiblich, im Bereich Public Relations, Voll- oder Teilzeit. Wir über uns. Gestalten Sie gemeinsam mit uns die Welt der Medien und Services. Wir bieten Ihnen unternehmerische Herausforderungen und faszinierende Projekte in attraktiven Arbeitsumfeldern sowie individuelle Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Bertelsmann ist ein internationales Medienunternehmen, das in den Bereichen Fernsehen, Buch, Zeitschriften, Medienservices und Medienclubs in mehr als 50 Ländern der Welt aktiv ist. Ihre Aufgaben: Als Praktikant, männlich oder weiblich, im Bereich Public Relations wirken Sie unterstützend bei der strategischen und operativen PR-Arbeit sowie bei Themen der internen Kommunikation mit. Darüber hinaus übernehmen Sie folgende Aufgaben: Unterstützung bei Presseanfragen, Mitarbeit bei der Erstellung von Informationsmedien und Texten, Projektassistenz bei PR-Kampagnen, Unterstützung bei der Durchführung von Medienkooperationen, Medienbeobachtung und Erstellen eines Pressespiegels sowie die Betreuung der sozialen Netzwerke. Unsere Anforderungen: Sie befinden sich im Studium der Kommunikations-, Wirtschafts-, Geistes- oder Medienwissenschaften oder haben dieses bereits erfolgreich abgeschlossen. Idealerweise konnten Sie bereits erste journalistische Erfahrungen sammeln oder waren im PR-Bereich tätig. Zudem verfügen Sie über folgende Qualifikationen: Web 2.0 und Social Media Know-how, sehr gute Kenntnisse in Word und PowerPoint, Lust am Schreiben, Internet-Affinität sowie Verständnis für Internettechnik, Kenntnisse der Medienbranche sowie Kontaktfreudigkeit.
Du musst dich glücklich schätzen als Praktikantin bei der Bertelsmann Agentur. Die Frage, wie du deine Brötchen verdienst, muss da schon hinten anstehen. Wenn du keine Mami hast, die dich finanziert, wirf einen Blick auf die lukrativeren Jobs.
Gesucht wird Geschäftsführer, männlich oder weiblich, mit Alleinverantwortung. Unser Unternehmen: Cavendish & Harvey ist ein innovativer, stark wachsender Süßwarenhersteller im Hart- und Weichkaramellbereich mit langjähriger Tradition. Das Sortiment ist ergänzt um Artikel im British Style mit internationalem Vermarktungsanspruch. Unser spezieller Branchenfokus liegt in der Herstellung und Vermarktung von Hartkaramellen in Dosen und Gläsern. In diesen Marktsegmenten sind wir als inhabergeführtes Unternehmen heute anerkannter, bevorzugter Lieferant und Partner im Lebensmitteleinzelhandel, aber auch internationaler Handelsketten sowie führender Discounter. Zur weiteren Ausweitung der geschäftlichen Aktivitäten im In- und Ausland suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Geschäftsführer, männlich, weiblich, mit Alleinverantwortung. Ihre Aufgaben: In dieser Funktion sind Sie für die Leitung und den Ausbau des Unternehmens verantwortlich. Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer gestalten Sie die allgemeinen Unternehmensgeschicke und fokussieren sich persönlich auf das Thema Business Development. Ihnen obliegen die Betreuung und Realisierung strategischer Partnerschaften mit Lieferanten, Vertriebspartnern und Schlüsselkunden im In- und Ausland. Sie gestalten aus der Vielfalt unserer Produktionsmöglichkeiten markt- und kundenorientierte Brands. Als Unternehmensrepräsentant und Verhandlungsführer kennen Sie die richtigen Ansprechpartner im Markt, vornehmlich im Lebensmitteleinzelhandel, und leben kompetentes Kundenmanagement. Sie können bestehende Kundenbeziehungen erfolgreich auf- sowie ausbauen und stellen damit die erfolgreiche Unternehmensentwicklung sicher. Ihre Kompetenzen. Als erfahrene unternehmerische Persönlichkeit sind Sie es gewohnt, in einem traditionsbewussten Unternehmen effizient Märkte zu erschließen und diese als vertriebsorientierter Manager erfolgreich zu bewegen. Neben Umsetzungsstärke, Ideenreichtum und strategisch-analytischem Denken gehört auch der Mut, den Rahmen zu verlassen, zu Ihrer Stärke. Nicht zuletzt durch Ihre bisherige Tätigkeit können Sie auf allen Ebenen im Unternehmen sowie bei Kunden und Partnern kommunizieren und sind vorbildlich in Ihrem Auftreten. Idealerweise verfügen Sie bereits über ein gutes Netzwerk in der Branche. Charakterliche Integrität und Loyalität sehen wir als weitere wichtige Voraussetzungen. Eine Hands-on-Mentalität mit dem richtigen Gespür für Unternehmensstrategien, gepaart mit einer teamorientierten Persönlichkeit und sicheren Englischsprachkenntnissen sowie idealerweise einer weiteren Fremdsprache, runden Ihr Profil ab. Wir bieten eine herausfordernde Aufgabenstellung mit weitreichendem Handlungs- und Gestaltungsspielraum innerhalb eines sich dynamisch entwickelten Unternehmensumfeldes. Firmensitz ist Kaltenkirchen bei Hamburg in Deutschland.
So verlockende Angebote und du noch immer mit Hartz IV unterwegs? Was ist los? Genau richtig. Richte den kritischen Blick auf dich. Du musst dich verändern und die Süddeutsche Zeitung hilft dir dabei. 10 Regeln für Ihren persönlichen Aufschwung.
Erstens.
Halten Sie durch. Was auf hoher See seine Richtigkeit hat, gilt auch in der Arbeitswelt. Der Kapitän verlässt das Schiff als Letzter. Krise, Druck oder Stress als Fluchtargument? Aufpassen. Denn schneller als Sie denken, verpasst man Ihnen den Ruf eines Drückebergers. Und den werden Sie kaum wieder los.
Zweitens.
Seien Sie innovativ. Madonna macht uns seit Jahrzehnten vor, was es bedeutet, innovativ zu sein. Ihr Erfolgsrezept ist weder eine besonders ausgeformte Stimme, noch Ihr soziales Engagement. Es ist die Kunst, sich immer wieder neu zu erfinden. Dabei setzt sie auf Trends, entwickelt sich und ihren Stil permanent weiter. Und bleibt damit seit Jahren ganz oben.
Drittens.
Zeigen Sie Leistungsbereitschaft. Neben der Teamfähigkeit ist hohe Leistungsbereitschaft heute die Hauptanforderung, die Firmen an ihre Mitarbeiter stellen. Leistungsbereitschaft bedeutet auch, dass Mitarbeitern oft viel abverlangt wird und sie hin und wieder Opfer bringen müssen.
Viertens.
Halten Sie Werte hoch. In guten Zeiten ist die Wirtschaft der Gesellschaft liebstes Kind. Da wird nicht groß reingeredet. Sollen die mal machen. Hauptsache der Rubel rollt. Aber wehe, es geht bergab. Schon wird geschimpft, der Papst rügt und Politiker mahnen. Und alle beklagen sie den Werteverfall in den Unternehmen.
Fünftens.
Denken Sie positiv. Wie geht es Ihnen? Ja, genau, Ihnen persönlich. Nicht Ihrem Arbeitgeber, nicht der Welt, sondern wirklich Ihnen. Nehmen Sie sich die Zeit, dies zu hinterfragen. Die Gefahren der Krise sind noch immer nicht gebannt, sodass Besorgnis und Unsicherheit entstehen. Die Welt befindet sich in einer sehr schwierigen Zeit und Sie stecken mittendrin.
Sechstens.
Loben Sie andere. Wenn es im Beruf täglich um Profit und wichtige Projekte geht, warum dann noch die menschlichen Beziehungen mit Wert aufladen? Doch Wertschätzung hat nichts mit Gefühlsduselei zu tun. Wertschätzung bedeutet, bewusst Beziehungen zu managen und Freundlichkeit sinnvoll einzusetzen. Dies setzt die Souveränität voraus, andere in den Mittelpunkt zu stellen, statt sich selbst. Doch Eitelkeit steht hier häufig im Weg.
Siebtens.
Setzen Sie auf Stärken. Uns Deutschen wird bekanntlich eine eher pessimistische Grundhaltung nachgesagt. Das Motto lautet, nicht getadelt ist gelobt genug. Wir geizen mit Anerkennung, verteilen aber verschwenderisch Kritik.
Achtens.
Begeistern Sie sich. Begeistert zu sein ist ein wunderbarer körperlicher und mentaler Zustand, der ungeahnte Kräfte mobilisiert, unsere Kreativität fördert und Mitarbeiter mitreißt. Wagen Sie, begeistert zu sein, gerade in Zeiten der Krise, und nutzen Sie Ihre mentalen Potenziale. Burn on statt burn out. Schon Augustinus prägte den Satz, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst.
Neuntens.
Zeigen Sie Dankbarkeit. Neigen Sie auch dazu, sich vorwiegend damit zu beschäftigen, was Ihnen fehlt? Schauen Sie eher selten dankbar zurück auf das, was Sie schon sind oder haben? Genießen Sie selten die kleinen Freuden des Alltags? Damit sind Sie nicht allein.
Zehntens.
Machen Sie sich Freunde. Vielleicht kennen Sie das. Sie engagieren sich, übernehmen Verantwortung, häufen Überstunden an und vertrauen darauf, dass das alles auch wahrgenommen wird, dass sie entdeckt und gefördert werden. Und dann erleben sie eine böse Überraschung. Andere ziehen auf der Karriereleiter an ihnen vorbei, von wegen Gemeinschaft. Schnell zählt man sich keinem mehr zugehörig. So wie ein Mittelstreckenläufer, der den Anschluss verpasst hat und nun alleine seine Runden dreht.
Wie traurig. Du, einsam und allein, als Versager in einer aufstrebenden, innovativen und leistungsstarken Gesellschaft. Radio Island weiß, was du in einer solchen Lage zu tun hast. Ja, guten Tag. Spreche ich hier mit der Absageagentur?
Ja, hallo, hier ist die Absageagentur. Genau, hier ist Thomas Klauk. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ich habe Ihre Seite besucht im Internet und also Ihr Service klang für mich ja sehr vielversprechend, aber ich wollte einfach mal so fragen, was denn genau die Dienstleistungen sind, die Sie anbieten?
Also die Dienstleistung ist erstmal, wenn Sie keine Lust mehr haben, Ihre Arbeitskraft ständig unter Wert zu verkaufen, wenn Sie keine Lust mehr haben, von Aschaffenburg nach Zuffenhausen zu ziehen, nur um irgendeinen Job anzunehmen, dann bieten wir einfach die Dienstleistung an, anstatt sich auf eine Stelle zu bewerben, dort eine Absage hinzuschreiben. Und wir helfen bei der Formulierung und machen das für gewöhnlich auch kostenlos.
Ja, also das trifft jetzt genau mein Profil. Ich fühle mich da sehr angesprochen. Aber seit wann gibt es das denn?
Die Absageagentur gibt es seit 2005. Wir wollten eigentlich zur Einführung von Hartz IV, also in dem die ganze Sozialgesetzgebung geändert wurde, das anfangen, waren dann etwas später, weil das nicht ganz geklappt hat. Und haben 2005 dann für 2 Monate ein Büro in Berlin gehabt.
Ja, da haben Sie ja wirklich auch eine Marktlücke entdeckt. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich da jede Menge Bundesbürger angesprochen fühlen und auch melden. Aber was für ein Kundenklientel bedienen Sie denn so mit Ihrem Angebot?
Das reicht von Arbeitslosen über Akademiker bis zu Selbstständigen. Da wir ja sozusagen alle, die nicht über genügend Kapital verfügen und unsere Arbeitskraft als Lohnarbeiter verkaufen müssen und sozusagen uns bewerben müssen, müssen auch quasi alle Absagen schreiben können. Das heißt,
also ich kann mir jetzt schon so ungefähr vorstellen, wie das so funktioniert, was so Ihre Arbeit ist. Aber wenn ich mich jetzt so als mir vorstelle, ich müsste jetzt so eine Absage schreiben, ganz praktisch, wie kann ich mir das denn dann genau ausmalen? Also haben Sie da irgendein Beispiel, was mir vielleicht helfen könnte, um mich daran zu orientieren?
Ich kann Ihnen vielleicht einfach mal ein Beispiel vorlesen. Die Bundesvereinigung der Deutschen Apothekerverbände mit Sitz in Berlin hat eine Vorsitzende der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker gesucht und ein Mensch, der uns beauftragt hat, diese Absage zu schreiben, aus der Nähe von München, hat dann Folgendes formuliert. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Ausschreibung oben genannter Stelle. Nach sorgfältiger Prüfung Ihres Angebotes muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich die angebotene Stelle nicht antreten werde. Da Ihr Sitz sich viele hundert Kilometer von meinem Wohnort befindet, was den Arbeitsweg unnötig in die Länge ziehen würde, schlage ich Ihnen vor, Ihren Standort in den Raum Starnberg zu verlegen. Dann könnte ich über zukünftige Angebote von Ihnen zumindest nachdenken und müsste nicht schon aus räumlichen Gründen absagen. Ich bedauere, Ihnen keine günstigere Nachricht geben zu können und wünsche Ihnen und der Apothekervereinigung für die Zukunft alles Gute. mit freundlichen Grüßen.
Ja, rufen euch öfter so Leute an wie ich jetzt?
Man kann anrufen, das meiste passiert allerdings auf dem E-Mail-Weg. Auf der Internetseite gibt es eben auch die E-Mail-Adresse info@absageagentur.de. Da fragen Leute an oder schicken uns einfach Absagen.
Und kommt ja auch ab und zu Antworten von Unternehmen oder die Personen, die dann Absagen schreiben?
Also von Unternehmen gab es bisher keine direkten Stellungnahmen, aber das ist auch nicht sozusagen unser Ziel, damit tatsächlich die Arbeitgeber dazu zu bewegen. Das wäre, glaube ich, etwas blauäugig zu glauben, dass man mit solchen Schreiben auf der Arbeitgeberseite irgendwelche Veränderungen, Verbesserungen von Arbeitsbedingungen schafft. Es geht ja vielmehr darum, dass die Lohnabhängigen wieder dazu kommen, zu überlegen, was mache ich da, was für ein Produkt produziere ich überhaupt, unter welchen Bedingungen mache ich, will ich diese Arbeit wirklich, die doch einen Großteil meiner Lebenszeit einnimmt, also diese Fragen eher auf der Seite wieder stellen zu können. Und das versuchen wir halt, indem wir diese Perspektive umdrehen, indem wir halt nicht mehr zu jedem Job, der einem angeboten wird, egal unter welchen Bedingungen, dass da Ja und Amen gesagt wird, sondern dass da nochmal überlegt wird, passt das zu mir, will ich das, wie sehr werde ich da ausgebeutet, was wird da hergestellt, alle diese Fragen um das Thema Arbeit einfach wieder zu enttabuisieren und wieder auf den Tisch zu bringen. So ein ganzes Layout war ja auch sehr an der Arbeitsagentur ausgerichtet, die dann eben nicht mehr Arbeitsamt, sondern Arbeitsagentur hieß. Die Leute, die dahin gehen müssen, waren plötzlich Kunden, was ja erstmal vielleicht auf den ersten Blick so eine Art Freiheit mehr verspricht. Aber gleichzeitig wurde der Arbeitszwang oder beziehungsweise die sich für den Arbeitsmarkt auch als Reservearmee zur Verfügung zu stellen, wurde sozusagen erhöht, der Zwang. Und dagegen nochmal vorzugehen und sich zu überlegen, ob in einer Gesellschaft überhaupt Arbeit so verteilt sein muss, ob Arbeit unter solchen Bedingungen stattfinden muss, warum überhaupt dieser Arbeitszwang quasi stattfindet, also alle diese Fragen nochmal aufzustellen. Also das gibt ja so ein, das sieht man auch in den Absagen. Wir wollten den Leuten ja auch nicht vorschreiben, was sie in den Absagen für eine Kritik äußern. Da gibt es halt eben dieses Spektrum, wie in der Absage, der ich vorgelesen habe, der sozusagen die Flexibilität einfach mal umdreht und sagen, welche Flexibilität bieten denn einfach die Arbeitgeber, damit ich da arbeiten kann? Also was bieten die mir eigentlich an? Warum müssen nur die Arbeitnehmer flexibel sein? Das reicht von so einer Kritik über eine Kritik an unbezahlten Praktika, also an konkreten Arbeitsbedingungen, bis eben hin zu einer Kritik, die das Prinzip Lohnarbeit an sich ablehnt. Die halt sozusagen aber nicht vorschreiben, nicht in so einer leninistischen Position, das ist die richtige Weise, wie wir Gesellschaft sehen müssen, sondern den Leuten sozusagen selbst wieder eine Stimme zu geben, eine Möglichkeit, diesen Raum, diesen Diskursraum um das Thema Arbeit nochmal zu öffnen und da selbst ihre Kritik loszuwerden.
In so einen Austausch tretet ihr dann aber eigentlich nicht, oder gibt es da auch manchmal sowas wie eine Art Forum oder wo ihr euer Projekt vorstellt oder so, wo dann eben auch darüber stärker in Austausch getreten werden kann, was ist eigentlich genau unsere Kritik, die wir mit unseren Absagen eben formulieren?
Also das haben wir am Anfang in einem Büro getan, da gab es halt sozusagen ein erweitertes Programm, also wir haben Filme zu dem Thema Arbeit gezeigt, wir haben Leute, Referenten eingeladen, die da zu eben halt nochmal so einen stärkeren theoretischen Rahmen, was ist überhaupt die Kritik, warum ist Arbeitszwang und Lohnarbeit in dieser Gesellschaft scheinbar notwendig, gibt es eine andere Möglichkeit, und das versuchen wir dann halt in Gesprächen auch nochmal zu reproduzieren, wenn wir irgendwo einen Stand machen vom Jobcenter oder im Kino oder irgendwo halt diese Kritik nochmal loszuwerden.
Und warum habt ihr euch dafür entschieden, eure Kritik also in so einer Form so zwischen Kunst und politischer Aktion liegt? Wieso habt ihr die gewählt?
Ein Grund dazu ist natürlich, dass man sozusagen klassisch linken Veranstaltungen, sag ich mal, wo halt irgendwie ein Referent eingeladen wird, der einem dann nochmal erklärt, warum im Kapitalismus Lohnarbeit notwendig ist und warum das Mist daran ist, erreicht man halt auch nur bestimmte Leute, die das prinzipiell auch schon von vornherein abhaken und sagen, ja, genau ist so's. Also das ist so eine Art Selbstbestätigung. Und mit unserem, ja, etwas Programm, das etwas, vielleicht etwas witziger ist, etwas offener hinsichtlich des Zielpublikums, erreicht man vielleicht dann auch mehr Leute, die darüber ins Nachdenken kommen. Ah ja, stimmt, ich stelle mir nicht mehr die Frage, welches Produkt stelle ich denn her, unter welchen Arbeitsbedingungen arbeite ich denn, könnte Arbeit denn zumindest anders verteilt sein, ist Lohnarbeit denn überhaupt unter den technischen Bedingungen in der Gesellschaft notwendig, also diese Fragen an Leute heranzutragen, die sich diese Fragen vielleicht eigentlich gar nicht mehr stellen und da nicht so ein nicht so ein Theorieüberschuss von oben, den überzuschütten.
Und gelingt es dann auch?
Was ist Gelingen in dem Fall? Man kommt mit so einer Aktion natürlich nicht dazu, dass die Leute tatsächlich in Generalstreik eintreten. Das erreicht man nicht. Aber was man halt vielleicht erreicht, dass einige wieder darüber nachdenken und so einen ersten Schritt dazu tun. Also das wäre zumindest unser Wunsch, die Leute da wieder mehr drüber nachdenken. Das wäre sozusagen unser Kriterium des Gelingens der Aktion.
Was die Absageagentur von der Arbeitsagentur denkt, haben wir gehört. Was aber hält die Arbeitsagentur von der Absageagentur? Wir haben uns per Mail an die Pressestelle der Arbeitsagentur Leipzig gewendet.
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchten wir Sie dazu einladen, zur Absageagentur Stellung zu nehmen. Diese Agentur hat es sich zur Aufgabe gemacht, Arbeitssuchende bei der Absage von Stellenangeboten zu unterstützen. Da viele Stellenangebote dem Arbeitsethos von Arbeitssuchenden nicht gerecht werden, wird es ihnen dank der Absageagentur möglich, dieses Unbehagen unmittelbar an die Arbeitgeber zu transportieren. Uns würde nun interessieren, wie Sie zu einer solchen Absageagentur stehen. Mit freundlichen Grüßen, Radio Island.
Betreff Fehlmeldung, Stellungnahme Absageagentur. Sehr geehrte Frau Holme, zunächst möchte ich mich für Ihre Anfrage bedanken. Die Bundesagentur für Arbeit ist ein leistungsfähiger Dienstleister am Arbeitsmarkt, der über eine einzigartige Struktur, ein einzigartiges Know-how und ein hohes Maß an Innovationskraft verfügt. Unsere Aufgabe ist es, Menschen in Arbeit zu bringen. Für eine Stellungnahme zu der von Ihnen beschriebenen Internetseite sehe ich keinen Grund. Den Betreibern steht es frei, eine solche Internetplattform einzurichten und mit Inhalten zu füllen. Wer von Ihren Hörern gerne auf der sicheren Seite steht, der sollte auf das Internetangebot der Bundesagentur für Arbeit zurückgreifen. Unsere Seiten sind seriös, zeitgemäß, übersichtlich strukturiert, aktuell und kosten den Nutzern keinen Cent. Gerne liefern wir Ihnen fachliche oder redaktionelle Zuarbeiten zu einer unserer Internetseiten. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir hoffen, dass Sie mit dieser Sendung einen innovativen Ein- und Überblick über die Anforderungen des aktuellen Arbeitsmarktes gewonnen habt und Radio Island euch bei der Frage, ob Arbeitsagentur oder Absageagentur, richtig beraten hat.
Im Frühjahr diesen Jahres haben sich verschiedene antifaschistische Gruppen und Initiativen zum Arbeitskreis 2009 zusammengeschlossen. Mit zahlreichen Aktionen möchten sie Kritik üben an den Feierlichkeiten zur Gründung der BRD vor 60 Jahren und zur sogenannten Wende vor 20 Jahren. Im Oktober ist eine bundesweite Demonstration geplant, außerdem gibt es diverse Vorträge und Diskussionen zum Thema. Neben dem AFBL, der Gruppe Egal, der INEX und vielen weiteren Projekten beteiligen sich auch die Leipziger Antifa am Arbeitskreis 2009. Wir sprachen mit Robert und Britta von der LEA über den Anlass der Bündnisgründung und über zentrale Kritikpunkte, die sie an den deutschen Jubiläen sehen.
Robert und Britta, ihr als LEA seid Teil des AK 2009. Könnt ihr kurz erzählen, warum das Bündnis entstanden ist? Also was war der Anlass eures Zusammenschlusses?
Die Gründung des AK 2009 liegt dem zugrunde, dass es sich halt 2009 um ein super Gedenkjahr handelt. Die Bundesrepublik feiert sich 60 Jahre. Außerdem das Ende der DDR wird gefeiert. Die sogenannte Wende, 20 Jahre Wendefeierlichkeiten. Der Grund, warum wir uns also zusammengetan haben, ist, dass wir eine kritische Auseinandersetzung mit Deutschland und dem Nationalismus vorantreiben wollen. Wir wollen Verhältnis der antifaschistischen, antideutschen Linken zu einem politischen Prozess, der sich um Deutschland dreht, jenseits von Nazis und einer ja, gewöhnlichen Antifa-Politik führen. Das Interesse dabei ist halt die Geschichte von BRD und DDR, der sogenannten Wende, aber auch der postdeutschen Geschichte von 89 zu analysieren und aufzuzeigen, dass es eindeutig eine Verklärung und eine Verdrehung der Geschichte gibt und außerdem der momentane Jetztzustand verherrlicht wird, Deutschland sich als Aufarbeitungsweltmeister feiert und behauptet, einen aufklärerischen Umgang mit dem Nationalsozialismus vorzuweisen.
Die bundesweite Demonstration ist nun in Leipzig und nicht, wie man vielleicht denken könnte, in Berlin. Welche Rolle spielt denn Leipzig beim Jubiläumsjahr konkret?
Also Leipzig bekennt sich ja selbst als so ein Dreh- und Angelpunkt mit der sogenannten Friedlichen Revolution von 89. Leipzig sagt von sich, dass durch die Bürgerinnen und Bürger hier, die mit dem Slogan "Wir sind das Volk" sozusagen die Wende vorangebracht hat. Und da sagen wir, nein, das ist nicht so. Es hat nichts mit Emanzipation und Aufklärung zu tun. Und genau das wollen wir deutlich machen, dass es hier halt nicht um einen emanzipatorischen Moment sich handelt.
In eurem Aufruf zur Demo am 10. Oktober nennt ihr sehr viele Kritikpunkte rund um das Jubiläumsjahr 2009. Könnt ihr ein paar zentrale Punkte nennen, warum die Feierlichkeiten zur sogenannten Wiedervereinigung eurer Meinung nach kritisch begleitet werden sollten?
Ganz allgemein lässt sich erstmal sagen, dass die Geschichte da sozusagen mystifiziert wird, also mystifiziert bzw. modifiziert. Es werden sich nur bestimmte Punkte rausgesucht aus dem ganzen Geschehen und sozusagen zu einem schlüssigen Bild zusammengefügt, was am Ende ergeben soll. Die Deutschen beweisen ihre demokratische Tradition. Das hätten sie auch auf den Straßen von Leipzig im Jahr 89 getan. Und durch bestimmte Auslassungen bzw. Verdrehung von bestimmten Punkten wird versucht, das so zu stilisieren. Ganz konkret kann man das zum Beispiel daran sehen, dass gesagt wird, im Ruf aus Leipzig, das ist sozusagen der offizielle Aufruf zu den Gedenkfeierlichkeiten der Stadt, wird gesagt, dass Leipzig der Nabel des Zusammenbruchs des Ostblocks wäre. Bestimmte Entwicklungen in der Sowjetunion, Schlagworte sind da Glasnost und Perestroika, werden vollkommen ausgelassen. Und es wird ein Bild stilisiert, dass die Deutschen, also sagen die DDR-Bevölkerung die erste gewesen wäre, die angefangen hätte, sich gegen die herrschenden Verhältnisse im Ostblock aufzulehnen, was ja in keiner Weise so war. Zum anderen wird so getan, wie es hätte diese Bewegung, die damals entstanden ist, von Anfang an das Ziel der Wiedervereinigung gehabt. Die gesamten Entwicklungen der Montagsdemonstration, die ja anfangs eher aus einem kleinen Kreis bestanden von DDR-Oppositionellen, die ja sozusagen eher versucht haben, sozusagen eine Art dritten Weg zu gehen, also diesem Sozialismus mit menschlichem Antlitz und aus relativ emanzipatorischen Ansprüchen anfangs einfach nur sozusagen der reine Gedanke der Angliederung an die BRD entstanden ist, als einzige Forderung schlussendlich.
Wir wollen außerdem aufzeigen, dass der demokratische Aufbruch kurz nach 89 auch sofort wieder verflogen war, dass quasi die Ankunft in einer westlichen Konsumgesellschaft völlig ausreichend für die hiesige Bürgerinnen und Bürger war und dass sich quasi nach 1990 auch der Schatten dieser Zusammenkunft gezeigt hat in zahlreichen Pogromwellen in Deutschland, in einer exorbitierten Nazi-Gewalt auf der Straße und weiteren Vorkommnissen, sei es nun politische Änderungen wie die Änderung des Asylrechts, zeigen halt, dass es wenig darum ging, tatsächlich eine Demokratisierung voranzutreiben, sondern eine Gemeinschaft zu bilden, die bestimmte Ziele verfolgt, die sich halt auch zum Teil auf einen Blut- und Bodennationalismus beziehen.
Dann gibt es ja noch das zweite Jubiläum, 60 Jahre BRD. Könnt ihr da auch ein paar Punkte nennen, warum ihr skeptisch gegenüber dem deutschen Projekt seid?
In Bezug auf den 60. Geburtstag der BRD und die Feierlichkeiten findet ein ähnlicher Mechanismus statt wie in Bezug auf die Feierlichkeiten der sogenannten Wende. Die Geschichte wird zurecht gebogen und zurecht gelogen, auch in gewisser Art und Weise, um ein Deutschland mit einer durchweg demokratischen Tradition darzustellen. So wird allein der Gründungsakt der BRD, also die Verabschiedung des Grundgesetzes zur Legitimation dafür, dass Deutschland eine demokratische Tradition hätte. Praktisch sind über Nacht alle Deutschen nach dieser Geschichtsschreibung zu Demokraten geworden.
Deutschland verkauft sich also als eine selbstbewusste, demokratische, weltoffene Nation. Aber eigentlich versucht Deutschland doch wieder zu einer Großmacht zu werden. Deutschland führt seit einigen Jahren nun wieder Kriege wie in Jugoslawien und Afghanistan und begründet das mit einer Moral und sagt, dass quasi genau wegen Auschwitz solche Ambitionen getroffen werden. Und Deutschland zeigt damit, dass es nichts aus der Geschichte gelernt hat, beziehungsweise halt wieder oben mitspielen möchte. Und die Geschichte wird einfach verdrängt, nicht aufgearbeitet, beziehungsweise verklärt.
So viel erst einmal zum groben Rahmen des Bündnisses. Jetzt wollen wir euch noch eine der Veranstaltungen vorstellen, die Teil der Veranstaltungsreihe des AK 2009 war und auch von der Lea organisiert wurde. Anfang September gab es eine Podiumsdiskussion mit dem Titel Die Linke und die Wiedervereinigung. Die sollte vor allem zeigen, dass der Ruf nach der Wiedervereinigung nicht von allen DDR-Oppositionellen geteilt wurde und welche Befürchtungen und Kritik auch bei Ost- und Westlinken mit der sogenannten Wende verbunden waren. Dafür wurden Podiumsgäste geladen, die um die Wende herum in Ost- und Westdeutschland aktiv waren. Conny Marit aus der DDR-Punk-Szene in Leipzig, Thorsten Hanel aus der DDR-Punk-Szene aus Halle sowie Ted Geier und Roberto Orth, die beim Hamburger Wohlfahrtsausschuss aktiv waren, eine Initiative, die anlässlich der Pogrome Anfang der 90er durch Ostdeutschland tourte. In der Veranstaltung ging es auch darum, inhaltliche Schwerpunkte, die Gesellschaftskritik und das politische Leben vor 20 Jahren erfahrbar zu machen, die unterschiedliche Sicht auf die Wende von Ost- und Westdeutschen Linken zu zeigen und das Verhältnis zwischen Ost- und Westlinke allgemein zu betrachten. Durch die Wahl der Podiumsgäste als ins Geschehen Involvierte sowie durch die inhaltlichen Schwerpunkte ähnelte die Veranstaltung teilweise einem Zeitzeugengespräch. Dabei muss beachtet werden, dass die auf dem Podium getroffenen Aussagen nicht immer allgemeine Gültigkeit besitzen, da sie meist aus einer speziellen, individuellen Perspektive getroffen werden. Dennoch bekamen die Gäste der Veranstaltung interessante Einblicke in ein, vor allem für jüngere Leute, unbekanntes Gebiet. So berichtet beispielsweise Thorsten aus Halle vom Blick auf die sogenannte Wende.
Also ich habe dazu ein interessantes Gespräch, das ist aber später gelaufen. Also es war eine der, ich hatte mit einem Westlinken ein relativ langes Gespräch über diese Wendezeit. Das war so 2-3 Jahre später und das war schon spannend, weil ich dann gesagt habe, aus meiner Sicht ist da ein bisschen was verpennt worden, weil natürlich in der Zeit zwischen Ende 89 und 3. Oktober 90, also dieser offiziellen Wiedervereinigung, hier ja in bestimmten Situationen oder in bestimmten Punkten Sachen möglich waren. Also meine These war damals, man hätte hier Fakten schaffen können, indem man ganze Häuserzeilen besetzt. Das wäre natürlich leichter gewesen, wenn die Westlinke mit den Erfahrungen, also mit dem, was heißt es denn eigentlich nach der Wiedervereinigung zum Beispiel, was ist denn der Alltag in der BRD? Der war uns ja tatsächlich noch ziemlich fremd. Also das, was dann zum Beispiel in der Mainzer Straße passiert ist, es war ja absehbar. Das wussten wir aber nur sehr, oder jedenfalls war das sehr, sehr rudimentär, die Vorstellung davon, was eigentlich danach passieren kann. Und der sagte zu mir, also wenn wir damals in dieser Wendezeit in den Osten gekommen wären, hätten wir und die Niederschlagung der Konterrevolution unterstützt. Das heißt, seine Perspektive war, wenn wir damals aktiv geworden wären, dann doch um die DDR zu retten. Und unsere Perspektive war, das Beste, was passieren konnte, war, dass die DDR nicht mehr existiert. Was man natürlich im Nachhinein ein Stück weit relativiert hat, aber aus der eigenen Sicht in der DDR zu leben. Und das, wir haben uns erstmal kurz angeguckt, haben dann auch, glaube ich, gegenseitig verstanden, was wir eigentlich gemeint haben. Aber das war erstmal für mich eine ganz neue Perspektive. Also die Idee, die DDR ist tatsächlich sowas wie eine gesellschaftliche Alternative zur BRD, was sie ja theoretisch war. Praktisch, würde ich sagen, war sie sehr weit davon entfernt. Und das ist sicher nicht beispielhaft, aber für mich ein Stück weit für die Zeit, also diese ersten Kontakte, also mit der Westlinken, wo es schon eine sehr klare Forderung gab, ihr müsst bestimmte Standards übernehmen. Da gab es eine gewisse Berechtigung, die ich mittlerweile auch eindeutig so sehen würde. Es hat aber sozusagen diesen Entwicklungsprozess völlig außer Acht gelassen. Also linke Standards, wenn man das so nennen will, also Sexismusdiskussionen und überhaupt sich über Politik erstmal Verständnis zu erlangen, das hat im Westen 20, 30, vielleicht 40 Jahre gedauert mit bestimmten Sachen. Und hier waren wir einfach an einem Punkt, wo wirklich alles neu war. So. Und das ist teilweise sehr schräg gelaufen, also sehr vom Baum gegangen, so eine Diskussion. Mit jeder Begründung oder mit jeder Notwendigkeit, aber es gab da wirklich eine Sprachlosigkeit oder so ein Aufeinanderprallen. Deshalb fand ich eben diesen Ansatz dann auch sehr, also es war sozusagen ein Versuch, das irgendwie zusammenzubinden, obwohl ja bei den Diskussionen hier in Leipzig eben auch Fronten aufeinandergeprallt sind. Aber es war sozusagen eine andere Diskussion. Vorher gab es eigentlich kaum eine Diskussion, sondern ein bisschen vereinfacht war es so, übernehmt bitte unsere Standards, dann gehört er dazu, wenn nicht, dann nicht. Und ein Stück weit ist aber, natürlich ist es ein Verständnis, für uns war die DDR Ausland, das ist ja völlig logisch, würde ich ja jetzt auch mittlerweile so sehen. Für mich in der DDR war die BRD zwar logischerweise Ausland, aber gehörte irgendwie dazu. Das war für mich eine persönliche Alternative. Und von diesem Wahnsinn der gemeinsamen Staatsbürgerschaft haben ja Leute, die ausreisen wollten, die irgendwann die DDR verlassen wollten, profitiert. Obwohl es natürlich politisch ein totaler Unsinn ist. Also das war so eine sehr ambivalente Situation. Auf der einen Seite natürlich zu sagen, na klar ist das weit weg, aber gleichzeitig gehört es irgendwie zu einer Perspektive für ein persönliches Leben.
Aber hier ergibt sich kein einheitliches Bild. Roberto Orth und Ted Geier vom Wohlfahrtsausschuss haben die DDR und damit auch die sogenannte Wende anders wahrgenommen.
Ich kann nur sagen, dass diese Perspektive, hier eine Konterrevolution niederzuschlagen wird, auf die wäre ich nie gekommen. Also für uns war die DDR halt einfach ein staatssozialistisch regiertes Land und ein bürokratischer Sozialismus, das gehört abgeschafft, das ist klar. Und wenn man irgendwas verpasst hat, ich war nicht beteiligt daran, aber Freunde von mir waren in dieser Vereinigten Linken und haben versucht, in dieser Übergangssituation irgendwelche Organisierungen Initiative zu bekommen. Das ist offenbar nicht möglich gewesen. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Man hätte natürlich vielleicht diesen Zwischenraum nutzen können, nicht? Also es gab, da war die Möglichkeit, Definitionsmacht über bestimmte Fragen zu bekommen. Aber gut, also nur um die Herrschaftsform abzuschaffen und nicht um irgendwelche Legenden zu bilden über was weiß ich. Also die schöne DDR oder was?
Nee, also das ist uns jetzt, glaube ich, auch deswegen so fremd, weil natürlich es gibt schon verschiedene Ansätze von dem, was man westdeutsche Linke nennt, und natürlich unser Ansatz immer ein antiautoritärer gewesen. Und deswegen war natürlich oder überhaupt die Art, wie ich eigentlich Systeme überhaupt betrachte, ist natürlich die Frage, der ist ein antiautoritärer, ne? Also der stellt ja die Frage dann, wer hat die Macht und wie wird sie angewandt, ne? Und das war halt indiskutabel, ne? Also mir geht es aber eher so, weil ich einen gewissen, dieses Gefühl von Ausland hatte, hatte ich auch das Gefühl, jetzt kann man doch nicht reingehen und denen sagen, mach das mal so, ne? Also da hatte ich ja. Und ich hatte mir ein bisschen erhofft, ich war dann halt erstaunt, als wir in der Sondierung für diese Wohlfahrtsausschusstour, zum Beispiel waren wir auf so einem Treffen, so einem lokalen Antifa-Treffen in Halle, also so im Vorfeld dieser Tour, wo dann schon die ganzen westlichen Codes zumindest optisch da waren, ne? Da waren schon die ganzen Dreadlocks und die Palli-Tücher und all der ganze Kram. Und da dachte ich, hey, wieso denn eigentlich jetzt? Also wieso sieht das jetzt nicht anders aus oder so? Ne? Also eigentlich hatte ich auch im günstigsten Fall erhofft, dass vielleicht ein neuer Impuls kommt, weil es ist ja auch nicht so idyllisch gewesen. Also es wird ja immer so getan, als ob es die Weststandards, also das funktioniert hätte alles. Das ist ja Quatsch. Ne? Das hätte vielleicht in manchen Metropolen, an manchen Stellen funktioniert. Und hat ja auch, wie wir beide auch schon gesagt hatten, intern totale Mängel gehabt, ne? In der Art der Kommunikation und wie miteinander umgegangen wurde. Also ich war jetzt gar nicht so überzeugt von den Standards, dass man die überall dann, dass jetzt da die Ostleute das so übernehmen müssen. Also ehrlich gesagt war ich da zu wenig überzeugt von, dass ich der Meinung wäre, dass es uns zusteht zu sagen, ja, macht's mal so. Also ehrlich, nee.
Als roter Faden der Veranstaltung können die sogenannten Wohlfahrtsausschüsse ausgemacht werden. Sie gründeten sich 1992 in Städten wie Hamburg, München und Köln, um gegen den Naziterror im Osten vorzugehen. Getragen wurde das Ganze zum großen Teil von Künstlern und Musikerinnen, wie beispielsweise die Goldenen Zitronen, die Sterne oder Blumenfeld. Unter dem Motto »Etwas Besseres als die Nation« tourte der Hamburger Wohlfahrtsausschuss mit einer Vortrags- und Diskussionsreise durch Ostdeutschland und machte auch Station in Leipzig. Bei ihrer Reise wurden die Hamburger aber nicht immer mit offenen Armen von den Ostlinken empfangen. Von den Reibungspunkten berichtet Conny aus Leipzig.
Ich war ja auch bei diesem Wohlfahrtsausschuss und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich viel vorher sozusagen mitbekommen habe, was der Sinn war. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es damals wusste, das hoffe ich. Jetzt kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich wusste irgendwie, jetzt kommen hier viele Bands und wir reden mal alle so. Und also bis dahin gab es dann natürlich also schon auch viele Kontakte. Ne? Also das war jetzt nicht der erste Kontakt, den wir mit Westlingen hatten. Also wie gesagt, auch zu der Wende selbst ja schon. Aber das war, wie gesagt, nicht jetzt so mit so einem Anliegen, ne? Und ich glaube, dass dieser Abend in dem Fall teile ich das auch, dass es ja auch wenn das jetzt so wirkt, als wenn es schief gegangen ist, es ist Jahre später, wenn es gar nicht passiert wäre, irgendwie also weder belustigend, was man jetzt auch sagen kann, wenn man den Film sieht, noch wäre dann vielleicht mal Nachdenken passiert. Also von unserer Sicht aus auch zu sagen, Warum haben wir uns so in die Enge treiben lassen überhaupt? Also da, wenn man das jetzt sieht, wundert man sich darüber, aber irgendwie fühlt man uns angepisst. Ich kann es wirklich nicht mehr sagen, wenn ich das jetzt sehe, warum. Vielleicht, wir waren irgendwie so jahrelang so die Macher hier so in Kottewitz, in Leipzig, und dann kommen welche, die haben Ideen, die kommen von uns, vielleicht aus so einer Idee heraus, dass man da irgendwie sich verteidigt, also man fühlte sich, dass man sich verteidigen müsste. Und es ist auch schwer, wenn dann irgendwie Leute sagen, ich sag euch mal, dass die ganzen Nazis aus der DDR gekommen sind und über DDR erzählen, wo man so das Gefühl hat, das sagen, wollen wir jetzt erzählen oder so. Ne? Aber das ist eigentlich total bekloppt gewesen. Also ich fand das seltsam, wie wir reagiert haben, aber ich kann es auch erklären. Ne? Aber ich glaube, wir konnten es uns gegenseitig nicht erklären, warum die einen so reagiert haben wie die anderen. Aber wie man sieht, gibt es da ja nicht im Nachhinein, wo man sagt, ach, so ein Mist, ne? Sondern es ist ja eher auch so, eigentlich war es cool. Oder wenn man das dann, also es war eben eine andere Situation. Mir kam es bloß so komisch vor, dass es schon 93 war. Und, ne? Weil ich dachte, die Position, die wir da vertreten haben, war 90 oder so. Und ich hatte das Gefühl, da ist nicht viel passiert in den 3 Jahren, was nicht stimmte. Und ich denke aber auch, dass, was Ted gesagt hat, dass man eben einfach anders hätte das Gespräch suchen können, natürlich, aber das weiß man dann eben erst, wenn die Veranstaltung beendet ist. Aber daraus hat sich ja nun wirklich auch für uns einiges, also es gab ja danach noch Gespräche und man hat das dann verfolgt auch, es gab ja danach auch noch Diskussionen darüber und so ein Buch, ein Heft, und darüber wurde ja auch diskutiert. Deswegen war das ja eher was Positives. Aber ich glaube, dass dann die Zusammenarbeit der Ost- und Westlinken dann immer zu Themen war. Also nicht mehr so generell, komm, wir arbeiten mal zusammen, sondern man hat dann eben irgendwie eine Situation gehabt, man wollte da was schaffen, hat eine Demo gehabt, einen bundesweiten Aufruf, und dann hat man halt zusammengearbeitet. Es wurde dann Mitte der 90er intensiver. Ob das der Auslöser davon war, kann ich nicht sagen. Also ich weiß es nicht, ob das Zufall war oder ob es der Auslöser war.
Wir haben euch einen kleinen Einblick in die Veranstaltung Die Linke und die Wiedervereinigung gegeben. Am kommenden Mittwoch, den 30. September, gibt es dann den letzten inhaltlichen Vortrag der Veranstaltungsreihe. Unter dem Titel Totale Herrschaft oder neuer Behemoth zur Auseinandersetzung um den Totalitarismusbegriff. Ein Vortrag mit Gerhard Scheidt lädt die INEX 19.30 Uhr in die Galerie für zeitgenössische Kunst ein. Die Mobilisierungsveranstaltung zur Demo gibt es dann am 6. Oktober ebenfalls 19.30 Uhr in Coney Island. Außerdem sei an dieser Stelle natürlich hingewiesen auf die bundesweite Demo am 10. Oktober unter dem Motto Still Not Loving Germany. Diese beginnt 13 Uhr am Hauptbahnhof Leipzig und anschließend gibt es eine Aftershow-Party ab 1 Uhr im Coney Island. Nähere Infos zur Kampagne und den noch geplanten Aktionen bekommt ihr unter www.antide2009.blogspot.de. Das war sie auch schon wieder, die 66. Ausgabe von Radio Island hier auf Radio Blau. Ich hoffe, es hat gefallen und ihr konntet ein wenig entspannen. Für weitere Veranstaltungshinweise besucht einfach die Internetseite www.left-action.de. Außerdem fordert Radio Island all seine Hörerinnen und Hörer dazu auf, am 17. Oktober gegen den hier geplanten Nazi-Aufmarsch auf die Straße zu gehen und sich an den zahlreichen zentralen und dezentralen Aktionen zu beteiligen.